Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Hier sind die Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Die Sendung, die von den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes nicht betroffen ist. Wir kommen ohne Ansteckungsgefahr um die Welt. Ich kann Ihnen einen fast coronafreien Sonntagsspaziergang versprechen. Von daher lassen wir uns frohgemut aufspielen. Das Glück lauert um die Ecke. Happiness around the corner. Andrea Stopp für Sie im Studio 1.
Happiness is just around the corner from you. Even though it feels like there is nothing you can do when you're sitting in the dark there. Happiness is just around the corner. Your loneliness is only temporary, it's true. And when you leave, you don't have to take it with you. You can put all that behind you now. Happiness is just around the corner. I feel like shedding all my skin, starting something new. I feel like I'm ready to begin to find my own way through. Oh, happiness is just around the corner from me. And I feel like it's the first time that I can really see. Fear is an illusion. Happiness is just around the corner. It rains and rains and rains and rains and rains and rains for days. You wake up one bright morning, all the rain has gone away. The sun is on the horizon. Happiness is just around the corner. I feel like shedding all my skin, starting something new. I feel like I'm ready to begin, to find my own way through.
Wir gehen jetzt gleich in den Fürst-Pückler-Park. Man dichtet diesem Fürst-Pückler auch die Erfindung des Pückler-Eises an. Dieses elegante Rezept geht aber auf einen Cottbusser Konditor zurück, der den Fürst bat, den erlauchten Namen verwenden zu dürfen. Mehr gleich.
Feeling sad, all you have to do is think the best you've ever had can only now get better. Happiness is just around the corner. Oh, happiness, 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 happiness is just around the corner. Oh, happiness. Happiness, 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 happiness is just around the corner. Oh, happiness.
Also der Fürst-Pückler-Park im sächsischen Bad Muskau an der Grenze zu Brandenburg ist seit 2004 zwei Staaten Weltkulturerbe der UNESCO. Die Parklandschaft von Hermann Fürst von Pückler-Muskau, 1785 bis 1871 hat er gelebt, die umfasst mit dem nach der deutschen Wiedervereinigung rekonstruierten Schloss 830 Hektar, liegt beiderseits der Lausitzer Neiße. Der Mann war vieles in einer Person, sächsischer Fürst in preußischen Diensten, Traveler, Reise, Garten, Schriftsteller und Parkomane. Im 19. Jahrhundert diente die Neiße dem Gartenfürst als gestalterisches Herz seiner Anlage. In unseren Tagen bildet sie die Grenze zwischen Sachsen und Polen in Deutschlands einzigem grenzüberschreitenden Landschaftspark. Ein Besuch jetzt in Realita vor der Covid-19-Krise und jetzt in Zeiten von Covid per Telefon. Katrin Kühne nimmt uns mit.
Wege sind die stummen Führer des Spazierengehenden. Es dürfte das wohl bekannteste Zitat aus den 1834 erschienenen
Andeutungen über die Landschaftsgärtnerei
von Hermann Fürst von Pückler-Muskau sein. Der Verfasser des Buches ist eigentlich sächsischer Fürst in preußischen Militärdiensten. Ein Parkomane, wie er selber sich scherzhaft nennt, Garten- und Landschaftsarchitekt aus Leidenschaft. Als Mitzwanziger erbt er von seinem verstorbenen Vater 1811 Gut Branitz bei Cottbus und die Standesherrschaft, Schloss und Liegenschaften von Muskau an der Neiße. Sogleich beginnt der junge Lebemann erste Abrissarbeiten und Umplanungen rund um den barocken Standessitz mit mittelalterlichen Wurzeln. 1815 die Lausitz wird einschließlich Muskau nun in Gänze preußisch, fällt am 1. Mai der offizielle Startschuss für den Landschaftspark Muskau. Ab 1817 mit dabei ist seine frisch angetraute Gattin Luzi, ebenfalls Parkomanin. Wasser ist ein wichtiges Element des 830 Hektar großen Parks. Man hört den kleinen künstlichen Wasserfall, der unter der Karpfenbrücke in Richtung Luzisee plätschert. Der Blick geht in Richtung auf das, Nomen est Omen will sagen Kosename, Schnuckental. Schnucke nennt der Fürst liebevoll seine Ehefrau Luzi. Der Park sei gestaltete Landschaft, meint Parkdirektor Kurt Panning, als ich mit ihm in den Vor-Covid-19-Tagen durch eben diese schlendere.
Edle Einfallsstelle, Größe, das heißt, man gestaltet sehr puristisch in einer monumentalen Weite. Das zeichnet den Muskauer Park aus, dass nur wenige Arten verwendet werden und dadurch wirklich eine sehr schöne kontemplative Ruhe im Park vorherrscht.
Direktor Panning gibt mir auf einer Karte in dem nach der deutschen Wiedervereinigung rekonstruierten Schloss einen Überblick über Deutschlands einzigen grenzüberschreitenden Landschaftspark.
Wenn der Park eine zusammengezogene, idealisierte Natur ist, so ist der Garten eine ausgedehntere Wohnung.
So schreibt Pückler 1834 in seinen Andeutungen. Um das Schloss herum, wieder in der bordeaux-roten Farbfassung seiner letzten Besitzer, der Grafen von Arnim, ist der Gartenteil viel ziselierter ausgestaltet.
Deshalb halte ich hier, weil wir hier an der Grenze zum Pleasure Ground stehen. Und da steht der Scharnierbaum, den begegnet man auch in anderen Anlagen, die Platane. Das sind die Torwächter, die den inneren Tempelbezirk scheiden von dem äußeren, von dem weiten, natürlich gehaltenen Park.
Wir schlendern wie einst Pückler vom Pleasure Ground zur grenzüberschreitenden Doppelbrücke, über die wir vom sächsischen in den polnischen Teil hinüberspazieren. Die Lausitz an Neiße war für den grünen Fürsten das gestalterische Herz seines Parkkunstwerks. Sie durchfließt ihn der ganzen Länge nach.
Da gab es auch ein Wehr, das ist ein alter Mühlenstandort. Das ist ein Abschlaggraben, es gibt einen zweiten, sodass wir hier die Doppelbrücke benötigen, um über diese beiden Abschlaggräben zu gelangen. Diese Brücke wurde 1945 während der Kriegshandlung gesprengt von deutschen Soldaten und war dann 7 Jahrzehnte nicht mehr materiell vorhanden.
2004 wiedereröffnet, war sie ab 2007 ohne Passkontrolle zu passieren. Bereits kurz nach der Wende waren auf denkmalpflegerischer Ebene Verträge zur Rekonstruktion eines wiedervereinigten, nunmehro deutsch-demokratisch-polnischen Parks Muskau-Muzakowski beiderseits der Grenze geschlossen worden. 1991 wird dann der Pückler-Gedenkstein wieder auf der polnischen Seite eingeweiht. Er war von der Familie von Arnim 1905 auf einem wichtigen Aussichtspunkt errichtet worden.
Hier zieht sich das Parkbild zusammen, dass man hier dieses Breitwandpanorama hat, wo der Park wirklich mustergültig abgebildet wird.
Der große Findling hatte von 1945 bis 1990 als Gedenkstein für die im Gelände gefallenen russischen und polnischen Soldaten in Wegnitzer gedient. Das alte Lugnitz am östlichen Flussufer ist ein Teil davon. Wie stellt sich jetzt die Situation in Zeiten von Corona in Muskau dar? Ein Anruf bei Kurt Panning im Schloss, Parkdirektor und Vorsitzender der Stiftung Fürst Pückler Park Bad Muskau.
Ich sitze in dem kleinen Schlossturm und blicke deshalb nicht nur aus einem Fenster, sondern auch aus mehreren und sehe den frühlingshaft wundervollen Park und im Vordergrund noch das ein oder andere Zierornament des Schlosses.
Soweit, so idyllisch. Die deutsche westliche Parkseite ist von Bad Muskau aus für Besucher frei zugänglich. Die polnische Landesgrenze aber an der Neiße ist wegen der Corona-Krise gesperrt, wenigstens bis zum 13. Mai. Es sollen aber Erleichterungen folgen. Bis zum 20. April war die östliche Hälfte selbst für die polnischen Nachbarn geschlossen. Wie sieht es jetzt aus an den beiden grenzüberschreitenden Überwegen, der englischen oder der Doppelbrücke, über die wir in Vor-Corona-Zeiten gemütlich in den polnischen Parkteil spaziert waren?
Das ist im Moment halt komplett anders und das ist auch ein bisschen traurig, auch frustrierend. Und heute ist es ein Rückfall in die Zeit zuvor. Das ist recht martialisch, mit Maschinengewehr werden die Grenzbrücken überwacht. Und ja, das ist das, was man natürlich genau nicht haben möchte hier in Muskau. Das ist schon befremdlich, mit welcher militärischen Attitüde dann diese unschuldigen beiden kleinen Parkbrücken bewacht werden.
Und das in dem 2004 UNESCO geehrten deutsch-polnischen Welterbe-Landschaftspark. Und die Kommunikation zwischen den polnischen und deutschen Parkbetreuern, kann die aufrechterhalten werden, damit gemeinsam weitergearbeitet werden kann?
Im Normalfall haben wir die unterschiedlichsten Kommunikationsebenen, auf denen wir uns treffen. Es gibt diesen kleinen Dienstverkehr über die Grenze zwischen den Parkmeistern. Wir haben unsere Gremiensitzungen. Im Moment schweigen die Kanäle fast. Aber auch die Sperrzeit des Parks bedeutete natürlich auch, dass da in dem Park auf der polnischen Seite nicht gearbeitet wurde. Also das ist im Moment komplett abgerissen.
Kurt Panning ist skeptisch, was die Zusammenarbeit in nächster Zeit betrifft. A la longue hofft er, die bei den Besuchern so beliebten Kutschfahrten im westlichen Parkteil wieder aufleben zu lassen. Momentan ist dann noch das Problem der Abstandsregeln zu überwinden. Social Distancing war einst für Schnucke und ihren Lou, Wolf im Französischen, Hermann Fürst von Pückler-Muskau kein Thema, hinter dem Rücken eines Pferdes, mit einem Gläschen Wein in der Hand.
Thank you.
Tja, die einen gehen spazieren, wie Katrin Kühne gerade im Landschaftspark Bad Muskau. Und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die gehen im Mai noch zum Skifahren, zum Skiwandern, das zumindest weit oben im Norden. Wir müssen dazu nach Norwegen. Die Küstengebirge dort sind von atemberaubender Schönheit. Hin kommt man mit einem alten Dampfer. Auch von dem wird uns Lukas Scheidt jetzt gleich erzählen, wenn er uns mitnimmt hoch über den Polarkreis.
Schritt für Schritt durch den tiefen Schnee geht es langsam, aber stetig bergauf. Bis zum Gipfel ist es nicht mehr weit und allmählich eröffnet sich das Panorama, für das wir hier sind. Das tiefblaue Wasser des Nordmeeres umrahmt die schneeweißen Ufer der Insel Senja. Fast 400 Kilometer über dem Polarkreis ist die Küste Norwegens durchzogen von Fjorden und gebirgigen Inseln. Es ist das ideale Terrain für Skiwanderungen bis in den Mai hinein. Auf Meereshöhe in der Nähe vom Hafen in Senjahoppen beginnt der Aufstieg der Tour und endet auf dem fast 800 Meter hohen Gipfel des Skolpan. Danach folgt die Abfahrt. Zurück Richtung Fjordufer durch unberührten Pulverschnee. Der Traum vieler Wintersportlerinnen und Wintersportler. Skitouren abseits überlaufender Berge und inmitten der Wildnis. Ein Traum, den sich der Finne Fredrik Aspö dauerhaft erfüllt hat, als er vor 10 Jahren zum ersten Mal hierher kam und einfach nie wieder ging.
Well, I started climbing small mountains and then I went further on to bigger mountains and bigger mountains.
Früher bin ich nur auf kleine Berge gestiegen, doch dann wurden sie immer größer und größer. Ich bin immer der Nase nach weiter nach Norden gegangen. Und als ich das erste Mal die norwegischen Berge gesehen habe, war ich sofort verliebt. Und so ist es bis heute.
Die norwegischen Küstengebirge sind Fredriks Heimat geworden. Hier lebt er, denn hier ist er am glücklichsten. Und er kann das tun, was er am liebsten macht. Draußen sein. Zurück im Tal erzählt Fredrik von zwei nordischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, nach deren Regeln er lebt. Aus seiner Liebe zu den Bergen hat sich eine umfassende Ethik entwickelt. Anders als im gipfelstürmerischen Alpinismus geht es ihm vielmehr um das Entdecken und Erleben als das Erreichen eines Gipfels.
We do the best out of the day. We go out, we don't necessarily have a very set goal.
Wir machen das Beste aus einem Tag. Wir gehen raus, haben aber nicht unbedingt einen bestimmten Gipfel als Ziel. Und wenn wir doch ein Gipfelziel haben, versuchen wir dennoch auch die anderen Aspekte einer Bergtour nicht aus den Augen zu verlieren. Wie zum Beispiel das Mittagessen. Man sollte sich die Zeit nehmen, die mitgebrachte Brotzeit auch zu genießen. Genauso wie die Aussicht, den Schnee, die Natur und die Landschaft.
The views, the snow, the nature, the landscape in itself.
Zu Fredriks Ethik gehört es auch, so wenige Spuren wie möglich zu hinterlassen. Beim Klettern keine Bohrhaken zu verwenden und Erstbegehungen nicht zu veröffentlichen. Auch andere sollen noch die Möglichkeit haben, quasi unentdecktes Terrain zu erschließen. Was in den Alpen beinahe unmöglich wäre, ist in Nordnorwegen gängige Praxis. Denn nicht jede Route ist den Bergführern beschrieben und ohne ein Gipfelkreuz gibt es auch keine Anzeichen früherer Besteigungen. Und so wirkt jede Tour fast wie eine Pionierleistung.
Du kannst deinen Freunden erzählen, dass es in diesem Tal, an diesem Berg etwas sehr Cooles gibt, dass sie es mal auschecken sollen. Aber du verrätst keine weiteren Details und du sagst auch nicht, ob du auf dem Gipfel warst oder nicht, weil du die Freude am Entdecken erhalten willst.
Zurück am Ufer wartet The Old Lady bereits auf Fredrik, die alte Dame. Sie wiegt fast 700 Tonnen, ist aus Stahl und liegt im Hafen von Senjahoppen. Ein prächtiges Schiff, eine echte Antiquität. The Old Lady, wie sie von ihrer Crew genannt wird, heißt eigentlich Gamle Salten. Norwegisch für altes Salz. Diesen Namen hat sich der frühere Güterfrachter seit den 1950er Jahren redlich verdient. Inzwischen gilt sie als maritimes Denkmal und ist gern gesehener Gast auf Oldtimer-Shows für Schiffe in Norwegen. Ihre wahre Schönheit entfaltet sich allerdings erst in den Fjorden der norwegischen Küste. Zwischen Bodø und Tromsø dient sie als schwimmendes Hotel, so auch für Outdoor-Begeisterte wie Fredrik. Auf der Brücke der Gamle Salten steht Ole Alexandersen, der Kapitän.
Ich hatte jobbet på sånne båter i mine unge dager.
Ich habe auf diesem Schiff hier schon als junger Segler gearbeitet. Nach meiner Pensionierung haben eine Gruppe von Leuten und ich das Boot 2008 dann gekauft. Und seitdem stehe ich wieder hier an Bord. Und solange mich niemand zurück an Land zerrt, bleibe ich auch hier.
Ole ist jenseits der 70 und einer von nur ganz wenigen, die die Gamle Salten überhaupt noch steuern können. Der Grund dafür liegt 3 Stockwerke tiefer, im Maschinenraum, wo es ohrenbetäubend laut ist. Es sind noch immer die originalen Maschinen, die das Herz der Gamle Salten bilden. Gebaut 1953.
Schiebesmaschine, der svenske Polar Atlas, 1140 Hestekräfte.
Der Schiffsmotor ist ein schwedischer Atlas Polar mit 1100 Pferdestärken. Er läuft noch sehr gut, aber wer heutzutage von der Kapitänsschule kommt, weiß nichts über diese Maschinen. Darum besteht die komplette Crew der Gamle Salten aus Rentnern, die ihr ganzes Leben auf solchen Schiffen gearbeitet haben. Es ist eine Herausforderung, aber wir tun alles, damit auch junge Leute diese Schiffe lieben lernen.
Die Gamle Salten ist einzigartig und deshalb besonders beliebt bei Hochseeromantikern und Schiffsliebhabern aus ganz Europa. 10 Knoten schafft die alte Dame maximal. Keineswegs ein Spitzentempo. Aber wer braucht das schon in dieser Landschaft? Während die Gamle Salten die Insel Senja hinter sich lässt, spielt die Crew über die Lautsprecher die Lieder der Rockband Senja Hoppen. Die Musiker stammen tatsächlich von hier und haben sich nach ihrem Heimathafen benannt. Und mittlerweile ist die Band auch im restlichen Norwegen recht bekannt. Die Gamle Salten befindet sich nun auf offener See und schippert parallel zum Ufer Richtung Süden. Die meisten Passagiere sind an Deck und genießen die Aussicht. Auf Backbord fällt die schroffe Felsküste steil ins Meer hinab. Nur in den Fjorden finden sich natürliche Häfen zum Anlegen. Dahinter erstreckt sich eine dünn besiedelte Mondlandschaft aus schneebedeckten Bergen und Gipfeln, die sich auch die Arktik Odrud nennt. Vor diesem Panorama ist die Gamle Salten zu Hause. Bis in die Nacht hinein trotzt die alte Dame den Wellen auf dem Weg nach Svolvær, einem verschlafenen Hafen auf den berühmten Lofoten. In der Dunkelheit erkennt man höchstens die Konturen dessen, was die Inselgruppe so bekannt macht. Dramatische Landschaften aus Felsgiganten, die aus dem Wasser zu wachsen scheinen. Mit 4000 Einwohnern ist Svolvær der größte Ort der Lofoten. Die nächstgrößere Stadt liegt über 3 Autostunden entfernt. Wer hier wohnt, muss mit der Ruhe leben können, die dieser Ort mit sich bringt. So wie Stian Bruvoll. Er ist hier geboren und aufgewachsen. Doch im Vergleich zu seinen Altersgenossen in den Städten hat er nicht das Gefühl, dass er auf den Lofoten irgendetwas verpasst.
It's quiet, not so much happening in the weekends. But then again, you have other things to do, you know, go skiing or climbing.
Es ist ruhig, selbst am Wochenende passiert hier nicht viel. Dafür gibt es andere Dinge zu tun, wie Skifahren oder Klettern. In einer Großstadt will man Kultur erleben, ein Bier mit Freunden trinken. Und hier geht man mit Freunden halt Skifahren oder Klettern. Man macht ähnliche Dinge, nur in einem anderen Umfeld.
So you do the same things, but you have other settings.
Auch wenn Stian manchmal gerne ins Kino oder auf ein Konzert gehen würde, weiß er, was er an der Natur der Lofoten hat. Etwas, was er in der Stadt nicht finden kann. Denn die Lofoten sind ein einzigartiges Klettergebiet.
The peaks are really alpine and you have some of the areas you don't have a road to access the areas, so maybe you need a boat.
Die Gipfel sind sehr alpin und die Berge sind häufig nicht einmal über eine Straße erreichbar. Man braucht ein Boot, um dorthin zu kommen. Es kann sein, dass dann seit Jahrzehnten niemand mehr dort gewesen ist. Das fühlt sich so an, als ob man seinen eigenen Garten erkundet. Das ist sehr aufregend.
It's kind of exploring your backyard for the first time. Really, really exciting.
Stian ist Ende 20 und arbeitet als Bergführer, lebt also von der Natur und vom Tourismus. Doch im Winter, wenn es für mehrere Wochen dunkel ist und sich praktisch keine Touristen auf die Lofoten verirren, kann das Leben hier oben auch ganz schön hart sein.
When it's dark and it's rainy and you kind of feel the loneliness a little bit more. you're more tired, you stay more inside.
Wenn es dunkel ist und es regnet, fühlt man die Einsamkeit. Man bleibt dann häufiger drin. Aber wenn im Frühling die Tage wieder länger werden, hat man plötzlich wieder ganz viel Energie. Und man fühlt, wie die Laune sich schlagartig bessert. Und das haben alle, die hier leben, gemeinsam. Alle freuen sich im Frühling wieder darauf, Dinge zu unternehmen. Sie wachen dann auf aus dem Winterschlaf. Und das ist ein großartiges Gefühl.
They're starting to do things, they're starting to wake up from their winter sleepover. That's probably the most amazing thing.
Jetzt telefonieren wir im Sonntagsspaziergang mit Dresden. Hallo Theo, Thomas Sommer, nicht Theo Sommer, Thomas Sommer in Dresden. Guten Tag.
Guten Tag nach Köln.
Thomas Sommer, Sie haben uns geschrieben, als wir aufgerufen haben, Sie als Hörerinnen und Hörer, berichten Sie uns doch von Ihrer besonderen, von Ihrer ganz besonderen Reise. Da haben Sie uns geschrieben, Sie sind mit dem Fahrrad gefahren und das war keine normale Fahrradfahrt, wie man das mal so eben macht um die Ecke am Sonntagnachmittag, sondern eine, die Sie von Dresden wohin geführt hat, Herr Sommer.
Wir sind nach Varna ans Schwarze Meer gefahren.
Wer ist wir?
Das war ein Freund von mir in Leipzig und wir hatten zusammen die Idee, die ist an einem in der Mecklenburger Seenplatte entstanden, mal was Verrücktes zu machen und von Dresden nach Varna mit dem Fahrrad zu fahren. Das Besondere war, das war 1983, das war so in etwa die längste Distanz, die man auf legalem Wege mit dem Fahrrad so im Osten zurücklegen konnte.
Ja, weil wir müssen dazu sagen, das war natürlich noch DDR-Zeit. Sie waren damals 25 Jahre alt, ja. Student mit Ihrem Kumpel. Heute dürfen wir dazu sagen, sind Sie 61, ist schon eine Weile her. Aber diese Reise ist Ihnen in Erinnerung geblieben. Wie Sie gerade sagten, man müsste mal was Verrücktes tun. Als Student haben Sie das gemacht. Wie lange waren Sie unterwegs mit dem Fahrrad nach Varna?
Wir sind 5 Wochen gefahren und es waren 3.500 Kilometer.
Das klingt jetzt alles so locker. Waren da die Herausforderungen größer als die Freudenmomente?
Ne, das könnte ich nicht so sagen. Also die Herausforderungen waren schon groß. Also wir sind über eine Passstraße gefahren, über das Fakarasch-Gebirge. Das war eine Herausforderung von der Landschaft her. Aber die Freudenmomente, die haben absolut überwogen. Mhm. Und ich erinnere mich bis heute gerne an diese Reise.
Ja. Was waren das denn für Fahrräder, mit denen Sie unterwegs waren?
Also wir sind beide mit Diamantfahrrädern, Sporträdern gefahren. Relativ leichte Modelle, aber keine Rennräder. Aber die hatten auch technisch ihre Herausforderungen. Nur Dreigangschaltung und bei meinem Kumpel ist dann auch noch die Schaltung kaputt gegangen. Der musste dann ohne Schaltung weiterfahren. Ja, das war schon alles ein bisschen einfach.
Was haben Sie da mitgehabt alles? Weil da gab es ja wahrscheinlich wenig Hotels oder Pensionen an Ort und Stelle auf der Reise. Wie haben Sie übernachtet?
Also wir hatten ein paar Privatquartiere von Leuten, die wir da unten kannten. Aber das waren die allerwenigsten. Ansonsten haben wir im Freien übernachtet. Mhm. Wir haben auch kein Zelt mitgenommen, weil uns das zu schwer war. Wir sind nur mit einer Gewächshausfolie losgefahren und haben dann quasi unter freiem Himmel übernachtet.
Mein Gott, ja. Würden Sie das heute nochmal machen? sowas? Also draußen übernachten unter einer Gewächshausfolie? Oder macht man das nur, wenn man 25 ist und was Verrücktes tun will?
Also für mich ist heute noch Fahrradfahren mit Zelt allerdings Urlaub schlechthin.
Mhm. Sie sind, darf ich vielleicht den Hörerinnen und Hörern dazu sagen, Sie sind Geologe, promovierter Geologe. Sie arbeiten im Grundwasserforschungszentrum in Dresden und 16,5 Kilometer, das ist Ihre Fahrtstrecke zur Arbeitsstelle, die fahren Sie jeden Tag mit dem Fahrrad?
Die fahre ich in der Regel jeden Tag mit dem Fahrrad und ich sage immer jeden Tag 10 Kilometer Elberadweg, da müssen andere Urlaub nehmen dafür.
Ja, da haben Sie wohl recht. Nochmal zurück zu dem, was Sie auf Ihren Diamant-Dreigang-Fahrrädern hatten, also das Zeug, was Sie brauchten, um zu übernachten, zu überleben. Und dann haben Sie noch 5 Kilo Besonderheit mitgeführt.
Ja, wir sind, ich glaube, an der Grenze zwischen Ungarn und Rumänien gefragt worden, ob wir Waffen mitführen. Das könnten wir verneinen. Mit innerlichem Lächeln, weil Bücher ja auch Waffen sind. Wir haben jeder 5 Kilo Bücher mitgenommen. Das Gustav-Adolf-Werk in Leipzig, das unterstützt ja bis heute Christen auf der ganzen Welt, Kirchen. Und die haben immer Urlauber gesucht, die in osteuropäische Länder fahren, um denen gezielt Buchsendungen mitzugeben, die dort bestellen konnten beim Gustav-Adolf-Werk. Und da haben wir nach Rumänien jeder so etwa 5 Kilo Bücher mitgenommen. Das waren Bibelkommentare, Noten für Kantoren und solche Dinge.
Ah, das haben Sie dann also der deutschsprachigen dort in Rumänien lebenden Minderheit mitgebracht?
Genau, das war dann gleich in Arad, das war so die erste größere Stadt in Rumänien. Dort haben wir das bei einem Kantor abgegeben. Hm. Und der hat sich kolossal gefreut, der ist buchstäblich in Tränen ausgebrochen. Und das Besondere war, der hätte uns gerne bei sich übernachten lassen, aber das durfte er nicht. Und da hat er uns, das war glaube ich das einzige Mal, dass wir auf dem Zeltplatz übernachtet haben, da hat er uns in so einem rumänischen Bungalow eine Nacht zum Übernachten bezahlt. Hm,
das war Ihr Lohn, Ihr hart erstrampelter Lohn. Genau. Haben Sie eigentlich ein Reisetagebuch damals geschrieben?
Also ich habe ein Reisetagebuch geschrieben, das habe ich leider nicht mehr gefunden, aber ich habe auch noch, was jetzt vor mir liegt, eine so eine Osteuropa-Karte, das ist eine Ausgabe aus Ungarn gewesen und dort habe ich die gesamte Reise markiert und kann sie noch gut nachvollziehen. Wir hatten auch kein Fotoapparat mit, da haben sich einmal die Bilder im Inneren doch noch ein bisschen fester gemacht. Ich habe nur einen ganzen Stapel Ansichtskarten mitgebracht.
Mhm. War das eigentlich in der DDR damals problemlos Karten, also Straßenkarten zu bekommen?
Doch, also von den osteuropäischen Ländern hat man schon Straßenkarten bekommen. So ist das, ja.
Zurück zu sind Sie dann aber nicht mehr mit dem Fahrrad gefahren?
Nee, wir sind dann in Warna in den Zug gestiegen, konnten allerdings nicht unsere Fahrräder direkt mitnehmen, sondern mussten sie, das hieß damals so, als Expressgut aufgeben. Wir hatten uns schon innerlich in Warna von den Fahrrädern dann verabschiedet. Wir dachten, die sehen wir bestimmt nicht wieder, wenn die dann durch Bulgarien, Rumänien, Ungarn mit dem Zug tuckern. Aber
angekommen.
Eine Woche später waren die Räder da.
Aber die haben Sie jetzt nicht mehr, Herr Sommer.
Nee, also das Fahrrad habe ich nicht mehr. Das ist mal.
Was ist aus Ihrem Kumpel geworden, den Thomas Gehren, so heißt er, glaube ich.
Thomas Gehren aus Leipzig, zu dem habe ich ein bisschen den Kontakt verloren, muss ich sagen. Aber die Sendung hier, die ist für mich... ist für mich schon Anlass, mal den Kontakt wieder aufleben zu lassen.
Ja, vielleicht hört er ja zu und Sie schwelgen dann gemeinsam nochmal. Gerade zum Abschluss, Sie haben als Vater Ihre Passion des Fahrradfahrens weitergegeben an Ihren Sohn. Was haben Sie mit dem vor in nächster Zeit, wenn wir hier wieder über Grenzen fahren dürfen?
Also wenn wir über Grenzen fahren dürfen, ein Projekt, was schon lange in unserem Kopf rumgeistert ist, nochmal die Alpen zu überqueren, zusammen. Das hat bis jetzt immer nur an gemeinsamen Termin gescheitert, aber das haben wir noch mal vor und ich wünsche mir, dass es noch klappt.
Und dann werden Sie ein richtig cooles Fahrrad haben mit mindestens 25 Gängen.
Ja, er hat mir eine schicke Hinterradnabe mit 14 Gängen, die auch gut sind, geschenkt.
Mhm. Herr Sommer, vielen Dank, dass Sie uns ein wenig erzählt haben von, es war wahrscheinlich nicht die Reise Ihres Lebens. Mit Sicherheit kamen da noch andere, die genauso toll waren. Aber es war eine ganz besondere mit 25 Jahren auf einem Dreigang-Fahrrad aus der DDR bis Warna in Bulgarien. 5 Kilo Bücher im Gepäck, die Sie den Rumänen-Deutschen dort mitgebracht haben. Vielen Dank, dass Sie uns berichtet und erzählt haben. Wenn Sie Lust haben, hören Sie weiter zu, den Sonntagsspaziergang hier im Deutschlandfunk.
Und ja, diese Musik. Das mache ich. Und ich danke auch schön und alles Gute nach Köln.
Und diese bulgarische Musik spielen wir für Sie. vom Fahrradfahren zum Spazierengehen. Es ist ja im Augenblick die Zeit des Spazierengehens. Gedanken formieren sich beim Gehen und das sind dann sehr schöne Erfahrungen. Probieren Sie es doch auch mal aus, wie Ursula Menzer das gemacht hat. Sie hat einen einsamen Spaziergang unternommen in der Nähe ihrer Wohnung in Hamburg. Wir dürfen mitkommen.
Meine einsamen Spaziergänge führen mich frühmorgens in den kleinen Heinzpark in der Nähe meiner Wohnung. In den Bäumen, nahezu unsichtbar, zwitschern die Vögel, laut, fast schrill wie mit einem Megafon. Morgens um 7 oder 8 Uhr ist der Park weitgehend leer. Nur ein paar Radfahrer und Jogger sind unterwegs. Kein Problem also, Abstand zu halten. Ich bin nicht zu größeren Ausweichbewegungen genötigt. Entspanntes Gehen. Fuß vor Fuß. Abrollen, Ferse auf den Boden, abrollen. So gehe ich. So gehen Menschen schon immer, kommt es mir in den Sinn.
Schauen wir zurück auf unsere Geschichte, auf die Jahrmillionen der Entwicklung des Homo sapiens. Schauen wir auf seine evolutionäre Grundausstattung und auf sein Verhalten, so wird offensichtlich, Menschen sind Lebewesen, die laufen. Fuß vor Fuß. Abrollen, Ferse auf den Boden, abrollen, laufen, gehen und sich umsehen und die Umgebung betrachten. Gelöst aus der Sicherheit der 4 Beine auf dem Boden richten sich Menschen auf, indem sie vorwärts stürzen, sich abfangen und allmählich den aufrechten Gang finden und in einer anmutig kontrollierten Balance durchs Leben gehen. In der Geschichte der Menschheit als auch in der Geschichte eines jeden Einzelnen. Kopf hoch, Kopf nach oben, mythisch und planetarisch und erkenntnisstrebend, den Kopf dem Kosmos, den Göttern, dem Himmel des Wissens entgegen. Mit den Füßen unten, auf dem Boden.
Wege winden sich durch Rasenflächen am Ufer des Alsterflusses entlang oder um den baumbestandenen Mühlenteich herum. Der inzwischen schon milde Wind fährt in die Baumkronen. Sie schwanken. Im Gebüsch treibt spitzes Grün hervor. Lindgrün, Gelbgrün, Grellgrün, das uns jedes Frühjahr euphorisiert. Pulsiert es nicht, das archaische Bewusstsein unseres zyklischen Seins? Im Sommer werden an einigen Ecken des Parks dichte Felder orangefarbener Taglilien erglühen. Aber das ist noch einige Monate hin. Wie werden wir bis dahin den aktuellen Ausnahmezustand bewältigen?
Von ihrem Ursprungsort, der sogenannten Wiege der Menschheit, die Forscher in Ostafrika an den Rändern des Regenwaldes vermuten, nahmen einige von ihnen einst Abschied, zogen unerschrocken und neugierig los ins Unbekannte, ins Offene, durchquerten, durchstreiften die menschenleere Welt, pausierten da und dort, blieben oder zogen weiter. Sie scheiterten an unvorstellbaren Hindernissen oder sie überwanden sie. Gebirge, Flüsse, Meere, Wälder, Klimazonen, Krankheiten. Völlig unberührte Natur. Keine Straßen, Brücken, Wegweiser, Parkstrukturen, Wanderpfade, Erste-Hilfe-Stationen. Alles andere als ein Spaziergang. Menschen sind Tiere, die laufen. Sie laufen unglaublich viel und weit. Aber nicht nur. Sie siedeln auch, wenn ihnen die Umgebung Schutz bietet, wenn sich etwas eröffnet, das sie ernährt oder spirituell belebt. Sie imaginieren ihre Vorstellungen und Wünsche, bringen ihre Zeichnungen auf den Wänden der Höhlen an. Sie laufen wilden Tieren hinterher. Sie jagen und hetzen sie, um sie zu ermüden und schließlich zu erlegen. Sie erfinden das Feuer und kochen. Sie verbessern ihre Ernährung und steigern ihre kognitiven Fähigkeiten. Seit Millionen von Jahren hat sich der Bewegungscharakter der Menschen, anthropologisch gesehen, wenig verändert. Nach wie vor laufen und gehen sie, obwohl sie in den Städten mit Berufen auf Sitzen und Freizeit in Sesseln und Sitzlandschaften träger geworden sind. Zum Ausgleich erfinden sie Sport. Und wenn sie nicht kraulend oder joggend durch die Gegend zirkulieren, so gehen sie doch immerhin spazieren. In eigens dafür eingerichteten Arealen, in sogenannten Parks, erinnern sie sich in lichten Momenten an ihre ferne Herkunft. An die Savanne mit ihren weiten Grasflächen, kleinen Hügeln mit Baumgruppen, Wasserstellen. Eine klassische Projektion, die ihnen Wohlgefühl bereitet und sie geistig erfrischt. Sie nennen es Spazierengehen.
Mein Spaziergangspark, ein gestuftes und leicht gewelltes Gelände, war im 19. Jahrhundert in Privatbesitz. Anfang der 1930er Jahre wurde er als Volkspark der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Hochgemauerte Uferbefestigungen mit Balustraden, Pavillon und Natursteinmauern, auf deren Abdeckung mächtige Steinkugeln ruhen, sowie breite Treppen hinunter zum Wasser, verleihen dem Park einen besonderen Charme. Wenn ich meine Runden gedreht, meine größeren oder kleineren Umwege gegangen bin, sitze ich gerne einige Zeit auf der unteren Stufe. Das Wasser schlägt an die steinerne Plattform. Ich höre den streitenden Enten zu, den Blässhühnern, die piepsen und vorwärts rudernd mit dem Kopf nicken. Die Vögel in den Bäumen sind inzwischen ruhiger, fast still geworden. Dann kehre ich in meine Wohnung zurück, an meinen Schreibtisch, in meine abgeschirmte, fast lautlose Schreibquarantäne.
Ja, bit la ka ha yo. He lao bin le da nie an nu mu mu nie ie zu hle ngun mu pa tu. Shi ga m la ha hang an hing kang ni kun. Ta a tun su ta a tum chi la ka ka nie shi lu vai nga yo bet bet bet. A lai wa. Ngo ngo ga jin yo. Ini ta ha ji حاجين زلاقة قيح سؤونيا رمق ميبو لو كهرنونيا قاشا طوانا سوشيمو يا سابلاق نباها لايكي Bok na kuliah ini gali Shilhan ke kasya po sente tama vaho yao kia Mahai su
Ursula Menzer nahm uns mit zu ihrem Spaziergang und im Anschluss hörten wir schon Musik aus Taiwan. Radio Taiwan International ist eine öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt, die für den Auslandsrundfunk der Republik China, also Taiwan, verantwortlich ist. RTI strahlt seine Programme in 13 Sprachen und Dialekten weltweit aus. Und für dieses Programm bei RTI arbeitet Elon Huang. Und der hat mir Folgendes erzählt. Es ist zurzeit Frühling bei uns und das sonnige, aber noch nicht zu heiße Wetter in Taipei lädt zu einem Spaziergang ein, um sich am Anblick von Kirschblüten zu erfreuen. Taipei, diese Stadt mit Hunderten von Hochhäusern, engen Gassen und Tausenden von Autos und noch mehr Motorrollen. Hier sollen also Kirschblüten in der Natur zu sehen sein. Tatsächlich macht das wohl einen der Reize der Metropole Taiwan aus. Innerhalb weniger Minuten kann man von überfüllten Straßen aus auf ruhigere, manchmal sogar einsame Berg- und Waldpfade gelangen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass man sich auch in Taipei am Anblick blühender Kirschbäume erfreuen kann. Nicht zum einzigen, aber wahrscheinlich zum inzwischen bekanntesten Ort für einen Spaziergang unter Kirschbäumen führt uns nun mein taiwanesischer Kollege.
Von vielen U-Bahn-Stationen im Norden Taipeis fahren Busse direkt zum Yangmingshan Nationalpark. Und so dauert es tatsächlich nur gut 30 Minuten, bis man einen der Eingänge des Yangmingshan Nationalparks erreicht. Mit ihren rosa Blüten, die sich deutlich von dem Grün des Parks hervorheben, sind die ersten Kirschbäume schon von der Bushaltestelle aus zu sehen. Und auch der Rest ist nicht schwierig. Von der Bushaltestelle aus führen mehrere Fußwege durch den Nationalpark, die von blühenden Kirschbäumen gesäumt werden und die Wege in ein Meer von rosa Blüten eintauchen. Kein Wunder also, dass viele Spaziergänger immer wieder dazu veranlasst werden, anzuhalten und Fotos zu machen. Eine dieser Spaziergängerinnen ist Frau Huang, die mit ihrer Familie öfter die Gelegenheit nutzt, im Yangmingshan Nationalpark spazieren zu gehen.
Wir kommen öfter hierher, nicht nur, wenn die Kirschblüten blühen, denn der Park ist wirklich sehr einfach zu erreichen. Aber wenn die Kirschblüten blühen, ist das natürlich ein besonders schöner Anlass.
Je nachdem, wie viel Zeit man für die Fotos auf dem Weg benötigt, kommt man früher oder später schließlich zum Yangming Park, vielleicht das Herzstück des Nationalparks. Hier wird die ganze natürliche Schönheit sichtbar, die dieser Park in den Bergen mitten zwischen den Städten Taipeh und Neu-Taipeh zu bieten hat. Um die berühmte Blumenuhr herum erstrecken sich Pflaumen, Kamelien, Pfirsich- und Azaleenbäume, soweit das Auge reicht, die teilweise bis in den April hinein noch von den in voller Blüte stehenden Kirschbäumen verschiedener Arten beherrscht werden. Tatsächlich gibt es verschiedene Arten von Kirschbäumen hier in Taiwan, was ein Grund dafür ist, dass sich die Kirschblütensaison von Januar, teilweise sogar Dezember, bis zum April hinzieht. So erklärt Herr Chen, einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Nationalpark. Schon Ende Dezember beginnen die Prunus taiwaniana zu blühen. Als nächstes kommt die Taiwan-Kirsche, die blüht etwa Ende Januar. Dann die Kirsche, die Sie um die Fontäne im Park herum finden. Das ist die Cerasus Keosakura. Und die Blütezeit ist im Februar. Als letztes blüht hier die Yoshino-Kirsche. Die blüht normalerweise etwa im März. Dieses Jahr hat sie allerdings schon im Februar angefangen zu blühen. Der Yangmingshan Nationalpark ist wahrscheinlich einer der bekanntesten Orte Taiwans, wenn man unter Kirschblüten spazieren möchte. Und wenn es früher selbst in Taiwan eher ein Geheimtipp war, hat es sich inzwischen auch schon im Ausland herumgesprochen, wie Herr Chen erläutert. Es kommen ziemlich viele Besucher aus dem Ausland. Wir sind hier viele ehrenamtliche Mitarbeiter und wir merken, dass wir immer öfter Englisch für unsere Erklärungen benutzen müssen. Und was die Taiwaner angeht, es kommen nicht nur Taipeher, auch wenn diese immer noch die größte Anzahl ausmachen. Aber wir haben Besucher aus ganz Taiwan, oft auch Reisegruppen. So habe ich zum Beispiel kürzlich eine Gruppe aus Jiayi herumgeführt. Das Land, das man eigentlich mit Spaziergängen unter in voller Blüte stehenden Kirschbäumen verbindet, ist Japan. Und tatsächlich besteht eine Verbindung zwischen den Kirschbäumen in Taiwan und Japan. Eine Verbindung aus der Zeit, als Taiwan eine japanische Kolonie war. Die meisten sind aus der japanischen Zeit. Damals haben die Japaner ganze Setzlinge nach Taiwan gebracht und dann mit diesen die hier existierenden Bäume veredelt. Daher unterscheiden sich die Blüten hier auch ein wenig von denen in Japan. Doch der Yangmingshan Nationalpark ist nicht der einzige empfehlenswerte Ort in Taiwan für die Kirschblütensaison. Schon in Taipeh und in Neu-Taipeh finden sich weitere sehr empfehlenswerte Orte. Tatsächlich spricht Neu-Taipeh, eine Stadt, die sich wie ein Donut um die Hauptstadt Taipeh legt, von etwa 150.000 Kirschbäumen. Manche Gegenden sind dabei noch bequemer zu erreichen als der Yangmingshan Nationalpark. So ist in den letzten Jahren der Lohas Park im Osten Taipehs immer bekannter und beliebter geworden. Wahrscheinlich auch, weil er nur etwa 5 Minuten zu Fuß von einer U-Bahn-Station entfernt liegt. Auch hier kann man auf einer Länge von etwas über 1 Kilometer zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Arten von Kirschbäumen blühen sehen, wobei Schilder darauf hinweisen, welche Arten hier wann blühen. Doch wer nicht nur Kirschblüten sehen möchte, sondern etwas von Taiwans atemberaubender Landschaft und weite Wege nicht scheut, für den wären die bergige Region Wulai im Süden von Neu-Taipeh, der Alishan in Zentral-Taiwan und die Fushou-Shan-Farm auf einer Höhe von etwa 2000 Metern im zentral-taiwanischen Nantou zu empfehlen. Das ist ein anderer Grund, warum sich in Taiwan die Kirschblütensaison über mehrere Monate hinzieht. Die unterschiedlichen Höhen, auf denen Kirschbäume in Taiwan wachsen und blühen. Taiwan besitzt 268 Gipfel von 3000 Metern und höher. Und Landwirtschaft ist noch auf über 2000 Metern möglich. Das heißt auch, auf 2000 Metern Höhe kann man unter blühenden Kirschbäumen entlang spazieren. So gibt Frau Huang das wieder, wovon inzwischen viele Taiwaner überzeugt sind.
Man braucht gar nicht mehr nach Japan reisen, um sich an der Kirschblütensaison zu erfreuen.
Und das ist nicht nur in dieser Zeit wahr, in der Covid-19 Reisen ins Ausland beschränkt. Kein Wunder also, dass es auch in Taiwan eine Vielzahl von Liedern über Kirschblüten gibt, wie das Lied »Die Kirschblüten blühen«, gesungen von Jiang Yuzhen. In dem Lied geht es um einen neuen Lebensabschnitt junger Menschen nach der Schulzeit, der eingeleitet wird, wenn die Kirschblüten blühen. Diese wünschen einem zwar Glück, aber den Weg in die Zukunft muss man selbst finden.
Elon Huang von Radio Taiwan International überspielte uns diesen seinen Spaziergang unter Kirschbaumblüten. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, an der technischen Qualität ab und zu etwas gemerkt haben, was sich anders anhört als bei uns. Ich habe mich darüber mit Herrn Huang aus Taipeh unterhalten und der sagt, ja, wir machen hier Radio eher enthusiastisch, aber nicht ganz so professionell wie ihr. Danke nach Taiwan. 10 Minuten Nachrichten jetzt, dann ein Rätsel und nach Irland. Bleiben Sie weiter eingeschaltet.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Einen schönen Sonntag gewünscht nochmals Andreas Stopp. Ich bin weiter im Studio. Der Reisenotizen zweiter Teil beginnt mit einem Rätsel. Bitte hören Sie aufmerksam zu.
Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Sie das folgende Geräusch schon einmal gehört haben. Und es ist durchaus personenabhängig. So klingt es beim Geduldigen und so beim Ungeduldigen oder bei dem, der wenig Zeit dafür verwenden will. Der Zaghafte? Es könnte auch der Sparsame sein. Wie auch immer, was ist das für ein Geräusch? Sie kennen es bestimmt und ich wasche jetzt erstmal die Hände.
Tja, erraten ist nicht ganz einfach, das muss ich zugeben. Einen Hinweis hat Ihnen Lothar Bodingbauer gerade am Schluss gegeben. Und von mir bekommen Sie einen zweiten musikalischen Hinweis. Sie haben Zeit nachzudenken bis 1:05, dann gibt's die Auflösung hier im Sonntagsspaziergang. If you see the train a moment, wave to me. But don't you shed no tears on account of me. You know I hate to see you cry. Sometimes the train sounds lonesome. Sometimes it sounds soft and low. But every time I hear an old train whistle blow, it always makes me want to get up and go. If you see the train I'm on, but don't you shed no tears on account of me. Oh, I hate to see you cry. Ich lasse Sie noch ein bisschen zappeln bis zur Auflösung unseres Reisegeräusche-Rätsels hier im Sonntagsspaziergang. Erstmal geht's jetzt kreuz und quer durch das historische Dublin mit einem ebenso geschichtsträchtigen Gefährt, Good Old Kitty. Das ist ein in die Jahre gekommener historischer Doppeldeckerbus, auf dem man den obligatorischen irischen Afternoon Tea sozusagen on the road zu sich nehmen kann und eine Menge über die Teetradition und das Gregorianische Dublin erfährt. Petra Tabeling und Ariane Faribots haben sich die Vintage Tea Tour einmal im positivsten Sinne angetan.
When I take my sugar to Ein lauer Frühsommernachmittag im zentralen Temple Bar District von Dublin. Zwei adrett gekleidete junge Männer in weißen Hemden und grünen Tweedwesten plaudern angeregt mit einem Mädchen im quietschpinkfarbenen Blümchenkleid. Hinter ihnen schnaubt schon ungeduldig Good Old Kitty, ein Oldtimer auf 4 Rädern und 2 Etagen. Der Motor heult auf, der Fahrer gestikuliert ungeduldig, dass nun doch wirklich alle einsteigen mögen. Über dem Fahrersitz prangt ein bunt bemaltes Werbebanner. Höchste Zeit für Tee und großspurige Abenteuer zum Reinbeißen. Na, wer kann dieser Verlockung schon widerstehen? Und flugs sitzt man auf einem der Bänke im Inneren von Good Old Kitty und fühlt sich sogleich in eine andere Zeit versetzt.
Every Sunday afternoon we forget about our cares. Rubbing elbows at the Ritz with those millionaires. When I take my sugar to tea.
Nowadays.
Heutzutage wird es immer populärer, diese jahrhundertealte Tradition zu pflegen, sich nachmittags zum Teetrinken verabreden, Freunde, Familien oder selbst einige der schönsten Hotels in Dublin zu besuchen. Manche fahren sogar für eine Verabredung zum Nachmittagstee extra aufs Land. Dieses Ritual wird schon als etwas Besonderes empfunden und auch gepflegt. Wir haben uns daher überlegt, wie man mal eine etwas andere Teetour anbieten könnte. Und dann kam uns dieser Bus als besonderes Alleinstellungsmerkmal in den Sinn. Bei einer Tasse Tee in Ruhe Dublin sehen, die Zeitrevue passieren lassen und die Stadt einmal anders erleben.
Ciara McCaughey ist Vertriebsleiterin der Vintage-Teetours in der irischen Hauptstadt Dublin. Zusammen mit ihren 4 Kolleginnen und Kollegen ist sie schon seit 4 Jahren on board der beiden Oldtimer-Ladies Kitty und Pauline. Übrigens benannt nach den Namen der beiden irischen Omas der Vintage-Teetours-Leiterin. In der gesamten Republik Irland wirken sie wie bunte Farbkleckse im Straßengewirr der Metropole. Die beiden Doppeldeckerbusse sind zweifellos ein Hingucker, eine Ausnahmeerscheinung für Dublin, meint Tourguide Jack Haggerty. Die Busse stammten ursprünglich aus England, beide aus ganz verschiedenen Orten und Quellen. Kitty ist ein alter Londoner Verkehrsbus, wohingegen Pauline zuvor ein fahrendes Künstleratelier auf Englands Straßen war.
Orange tea. Well, Earl Grey would kind of be an orangey citrus tea.
Auf altmodischen Bänken im 50er Jahre Retro-Style sitzen die Reisegäste an bunt dekorierten Tischchen und werden von Jack nicht nur mit dem obligatorischen Nachmittagstee und anderen Getränken verwöhnt, sondern auch mit reichlich Kuchen und Gebäck. Der Nachmittagstee ist ein hochgeschätztes Ritual aus den frühen 1840er Jahren. Es handelt sich um eine Mini-Mahlzeit, die die Lücke zwischen Mittag und Abendessen füllen sollte und aus Scones mit geronnener Sahne und Marmelade, zart geschnittenen Sandwiches, Süßigkeiten und köstlichen Kuchen bestand. Als Wegbereiterin der Nachmittagsteetradition hatte sich, wie sollte es anders sein, der englische Adel hervorgetan.
Ja, alles hatte mit Anna, der 7. Herzogin von Bedford, begonnen. Sie beklagte sich ständig darüber, dass sie sich zwischen den Mahlzeiten sehr müde und hungrig fühlte, dass sie nie ganz zufrieden war, sodass ihre Diener Tee, Brot, Butter und Kuchen auf ihr Schlafzimmer brachten. Die Sandwiches waren zu dieser Zeit noch nicht belegt. Es gab einfach Brot und Butter. Die Herzogin fand daran immer mehr Gefallen, lud ihre Freunde ein und schließlich wurde daraus eine Art High-Society-Veranstaltung. Und später verlegten die Herrschaften ihre Tea-Time vom Schlafzimmer in die Salons der Herzogin.
So over to my right-hand side, we're going to be passing Merrion Square. Merrion Square is one of our 5 great Georgian Dublin squares.
Jack ist längst wieder vom Kellner in die Rolle des umtriebigen Tourguides geschlüpft. Passend zum geschichtsträchtigen 4 o'clock Afternoon Tea beschreibt er die wichtigsten Etappen durch das gregorianische Dublin. Vorbei am Merrion Square, dem Geburtshaus des berühmten irischen Schriftstellers Oscar Wilde, weiter entlang am St. Stephen's Green Park, der grünen Oase Dublins, und immer weiter längs auf der Upper Fitzwilliam Street mit seinen altertümlichen, bunt bemalten Haustüren und Fassaden. Aber auch die klassischen Hop-On-and-Off-Sehenswürdigkeiten wie Dublin Castle, die Guinness-Brauerei und die O'Connell Street stehen auf dem Tourprogramm. Und wer von den vielen Blicken in das historische Herz von Dublin genug hat, kann einfach nur entspannen und bei einer Tasse Tee der Musik der 20er und 30er Jahre lauschen. Das Urteil der Fahrgäste könnte denn wohl auch nicht eindeutiger ausfallen.
Diese Tour ist echt sehr speziell. Es ist schön, entspannt hier sitzen zu können, den Tee zu genießen und einfach abzuschalten. Ich muss in einer mir fremden Stadt nicht extra groß rumsuchen und navigieren, was mit viel zusätzlicher Arbeit verbunden wäre. Einfach schön. Ich denke, die Vintage Tea Tour ist eine wirklich schöne Möglichkeit, einen Eindruck von der Stadt zu bekommen und dabei einige ziemlich gute Desserts und Scones probieren zu können.
Es war eine einzigartige Erfahrung, diese Tour mit dem Tee und dem tollen Essen gemacht zu haben. Eine absolut lehrreiche Fahrt, vor allem, dass man dabei Orte sieht, die man sonst nicht so leicht alleine gefunden hätte. Und dass man erfahren hat, an welchen Ecken in der Stadt wirklich was los ist.
Tee trinken im Bus aus Dublin waren das Petra Tabeling und Arjan Fariborz.
In the merry month of June, from me home I started, left the girls of Tuam, nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, grief and tears as mother then off to reap the corn, leave where I was born, cut the stout black thorn, I banished ghosts and goblins, a brand new pair of brogues, rattling o'er the bogs, frightening all the dogs, on a rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack full alley ride. In Mullingar that night I rested limbs so weary, started by daylight, me spirits bright and hairy, took a drop of the pure, keep me heart from sinking, that's the Paddy's cure, whenever he's on for drinking, that see the lassie smile, laughing all the while, at me curious style, set your heart a bubble and asked if I was hired, wages I required, I was nearly tired, holler off you road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hunt the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, whack full aldi ra. In Dublin extra play, they call it such a pity to be so soon deprived of view of that fine city. Well, then they took a stroll, all among the quality bundle it was stole. In the neat locality, something crossed me mind. When I looked behind, no bundle could I find. Upon me stick a wobble, inquire a further rogue. Send me con up a rogue, wasn't much in vogue. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road. All the way to Dublin, whack full aldera. From there I got away, me spirits never fading, landed on the quay. As the ship was sailing, the captain at me roared, said a no room Paddy. When I jump on board, a cabin found for Paddy. Down and round the pigs, played some funny rigs, danced some hearty jigs to water round me bubble and hop in Holyhead. Wished myself were dead, or better far instead. On the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5. Hunt the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, back for Alira. The boys at Liverpool, oh, when we safely landed, called myself a fool, I could no longer stand it, blood began to boil, temper I was losing, poor old Aaron's Isle, they began abusing, hurrah, me stow, says I, a shillelagh I'll try, all my boys were nigh, saw I was a hobbling, and with a loud hooray, join in the affray, quickly keep the way, for the rocky road to Dublin, 1, 2, 3, 4, 5, hop the hare and turn her down the rocky road, all the way to Dublin, back for Lallyma.
Wackful Alira. So, jetzt also die Auflösung unseres kleinen Geräuscherätsels, das wir Ihnen gerade vorhin gestellt haben. Lothar Bodingbauer, den kennen Sie schon, der ist Geräuschejäger, also was den Ohren so auf Reisen begegnet, das sammelt er und eben auch dieses Geräusch. Er erklärt es jetzt und weil ich dann gleich nicht den guten Helmut Qualtinger unterbrechen will, der uns aus der Sendung singt. Also, Andreas Stopp sagt jetzt schon mal auf Wiedersehen und wünscht aus dem Studio 1 des Deutschlandfunk einen schönen Sonntag.
Dieses Geräusch, Sie kennen es bestimmt, wenn man nämlich mehr von seinem Hintergrund dazu noch hört. In der Eisenbahn, in der deutschen oder auch österreichischen, wahrscheinlich auch Schweizer Eisenbahn, hat oder hatte dieses Geräusch seinen Lebensraum, und zwar im WC. Es ist der Trockenseifenspender. Das war nämlich jenes Gerät, das unten so einen igelhaften Kreis hatte, mit drei, wahrscheinlich 120 Grad, 360 Grad durch 320 Grad, ja, versetzten Stacheln, die man mit den Fingern fassen und drehen kann. Und es wird dabei die Seife, die trockene Seife, auf die Hand gerieben. Und wenn dann kein Wasser da war, weil es schon aus war, konnte man sich die Seife runterklopfen. Heute ist es ja so, dass mit Flüssigseife das Problem besteht, wenn das Wasser aus ist, haben wir die Seife flüssig in der Hand, was soll man tun? Ja, früher war ja alles besser. Also, die Erinnerungen, wir kennen es. Ich weiß nicht, ob es die Trockenseifenspender jetzt tatsächlich noch in den modernen Eisenbahnwaggons gibt. Man kann aber diesen Spender sehr wohl im Internet leicht finden. Ich habe mir einen schicken lassen mit einem Karton voller Seife, habe das jetzt im Bad installiert und bin beim Händewaschen so gut wie auf Reisen. Und dazu gibt's Helmut Qualtinger, der österreichische Karl Valentin, mit den schönsten Bundesbahnstationen.
Now I'm going to sing for you that old Bundesbahn blues. Oh, I was traveling through this country, traveling with the Bundesbahn. I said I was traveling through this country with a dog and Bundesbahn. I said, Agibush, taking along my baby. Suddenly she was gone, total verschwunden. And now I'm looking for my baby. Isn't it a doggone shame? Hear me fix no more. I said, I'm looking for my baby. Isn't it a doggone shame? I said, hear me fix no more, and I mean it. There is just a far plan of the Bundesbahn to blame. To blit, it's in Scheibs, in Lunds, in Ips, in Schrunds, in Volker Brüderstuf, in Adnan Kuchheim, it's in Mistelbach, in Stinkenbrunn, in Zwettl or in lovely Wieselburg. All I know she's gone and somewhere in Chetan Yogaland. My poor baby is in Hattersdorf, Weidlingau, in Kaisermühlen, Kenzendorf am Stetten, is in Breitenfurt, in Klagenfurt, in Gurgel or in Fuschel or in Graz. Tell me where's my baby, or I'm certainly going nuts. Since we're in Irish, it's in Oberla, it's in Unterla, it's in Erla, or it's in La and Attire, dann schrei fire. It's in Brook and the Moor and the Ips and the Donau, it's in Brook and the Leiter, and so weiter. This is no genus. I sing the Bundesbahn blues for my baby. I ask the Bahnhof Vorstand, I ask the cashier, I ask the man who sells the heiße Würstel, I ask the Fahrdienstleiter, the man with the beer, I even ask the Putzfrau with the Bürstel. Nobody could tell me where my baby might be, not even Mr. Waldbrunner. Since then I'm traveling through this country, using still the Bundesbahn. From Bludenz to Machek, looking for my baby. From Braunau to St. Veit and the Glan. But my baby is weg, wearing out my shoes, singing the Bundesbahn blues, singing the Bundesbahn blues. Bo, 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 bo.